RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Morgen. Nach der von Moskau überraschend angekündigten kurzen Feuerpause hat der ukrainische Präsident Selenskyj im Gegenzug eine Verlängerung um 30 Tage vorgeschlagen. Dies würde Russlands wahre Absichten zeigen, schrieb er im Internet. Sven Hasenklever.
Zuvor hatte der russische Präsident Putin eine 30-stündige Feuerpause bis heute Abend 23 Uhr deutscher Zeit verkündet. Von ukrainischer Seite hieß es darauf, man werde dennoch weiter an mehreren Frontabschnitten beschossen. Auch die EU-Kommission reagierte zurückhaltend auf die Ankündigung aus Moskau. Die Sprecherin für Auswärtige Angelegenheiten Hippe erklärte, man müsse zunächst ein tatsächliches Ende der Angriffe sehen. Ihr zufolge könnte Russland den Krieg jederzeit beenden, wenn es wirklich wollte.
Im Petersdom in Rom wurde gestern am späten Abend die Osternachtsmesse gefeiert. Die Predigt von Papst Franziskus las stellvertretend für den erkrankten Pontifex Kardinal Battista Re. Franziskus ermutigte darin, die Menschen Hoffnung zu verbreiten. Aus Rom Ivo Maruschik.
Auch wenn der Schatten des Bösen sich weiter in der Welt ausbreite, das Licht leuchte nur langsam auf, das sei eben der Stil Gottes. Auch für heute, für die große Ostermesse auf dem Petersplatz, hat Franziskus einen Vertreter benannt, um sich nach seiner schweren Lungenentzündung zu schonen. Allerdings wird in Rom damit gerechnet, dass er zumindest am Ende der Messe beim traditionellen Segen Urbi et Orbi selbst anwesend ist. Das Sprechen fiel ihm zuletzt immer noch schwer.
An deutschen Schulen gibt es offenbar immer mehr Gewaltdelikte. Wie die Welt am Sonntag berichtet, hat die Polizei im vergangenen Jahr fast 27.000 Taten registriert. Das sind etwa 1.500 mehr als 2023. Demnach haben vor allem Bayern, Hessen und Brandenburg einen deutlichen Anstieg bei Gewaltdelikten an Schulen verzeichnet. Brandenburgs Innenministerin Lange kritisierte die Eltern und kann sich nach eigenen Worten auch strafrechtliche Konsequenzen für sie vorstellen. Der erste FC Union Berlin hat sich den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga durch ein 4:4 gegen Stuttgart vorzeitig gesichert. Außerdem spielten München Heidenheim 4:0, Leipzig Kiel 1:1, Bremen Bochum 1:0, Freiburg Hoffenheim 3:2 und Mainz Wolfsburg 2:2. In der dritten Liga gewann Energie Cottbus zu Hause mit 1:0 gegen Viktoria Köln. In der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft verloren die Eisbären Berlin am Abend bei den Kölner Haien mit 1:2 nach Verlängerung. In der Best-of-Seven-Serie steht es damit 1:1 unentschieden. Das nächste Spiel findet am Ostermontag in Berlin statt. Soweit die Nachrichten. Mehr Informationen finden Sie auf rbb24.de. Das Wetter bis zum frühen Morgen bleibt es gering bewölkt und trocken. Bei 6 bis 2 Grad gibt es örtlich Bodenfrost, tagsüber erst neblig, später sonnig und meist trocken bei 18 bis 23 Grad.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Und aktuell haben wir eine ruhige Nacht auf den Straßen. Mit einer Meldung von der A42 Dortmund Richtung Kamm-Lintfort zwischen Bottrop Süd und Oberhausen Neue Mitte. Da laufen Bauarbeiten, deshalb gibt es hier bis 5 Uhr früh eine Sperre. Also kommen Sie gut an Ihr Ziel.
Die ARD Infonacht.
Heute Nacht mit Nina Zimmermann. Hallo zusammen. Wir begleiten Sie wie gewohnt bis 6 Uhr, bis die ARD-Infowellen wieder auseinandergehen. Und wir, das ist der NDR in Hamburg in dieser Osternacht. Und jetzt zu diesen Ostertagen. Da hat der russische Präsident Wladimir Putin in seinem Krieg gegen die Ukraine erstmals ja eine Feuerpause ausgerufen. Und das wird jetzt auch unser Schwerpunkt in den kommenden Minuten sein. Diese Feuerpause gelte für die Fronten in der Ukraine für die Dauer von 30 Stunden, verkündete Putin. Zeitgleich mit seiner Ankündigung wurde in Kiew wegen eines möglichen Raketenangriffs dennoch Alarm ausgelöst. Stefanie Markert ordnet die Verkündung dieser Feuerpause ein.
Das kam unerwartet. Bei einem Treffen mit dem Generalstabschef Valeri Gerasimov hat Russlands Präsident Putin eine österliche Feuerpause ausgerufen. Auf einem Video, das unter anderem die staatliche Nachrichtenagentur TASS zeigt, nennt er die Dauer. Dabei liegt die Moskauer Zeit jeweils eine Stunde weiter als die mitteleuropäische. Aus humanitären Gründen kündigt die russische Seite ab heute 18 Uhr Moskauer Zeit bis 0 Uhr von Sonntag auf Montag einen Waffenstillstand Waffenstillstand zu Ostern an. Ich befehle Ihnen, alle Kampfaktionen in dieser Zeit einzustellen. Wir gehen davon aus, dass die ukrainische Seite unserem Beispiel folgen wird. Gleichzeitig müssen unsere Truppen bereit sein, mögliche Verstöße gegen den Waffenstillstand und Provokationen des Feindes sowie alle seine aggressiven Aktionen abzuwehren. Fernsehbilder, die unter anderem der Telegram-Kanal des offiziellen Radiosenders Majak veröffentlicht, zeigen auch, was der Generalstabschef Präsident Putin bei dem Arbeitstreffen noch kurz zuvor gemeldet hatte. Genosse Oberbefehlshaber, die Truppen der Vereinigten Streitkräfte führen aktive Handlungen zur Erfüllung der Aufgaben der speziellen Militäroperation durch. Momentan führen alle 6 Truppenteile ihre Offensivaktionen in 11 Richtungen. Kreml-Chef Putin will zu Ostern als Friedensstifter in die Kirche gehen. Sein Generalstabschef meldete ihm, 99,5% des Gebiets Kursk seien befreit. Hier hatten die ukrainischen Streitkräfte den Krieg zeitweise zurück auf russischen Boden getragen. Putin befand die Lage an der Front für Russland nun als günstig. Er nutzte seinen Auftritt auch für weitere Vorwürfe gegen die Ukraine. Wir wissen, dass das Kiewer Regime Vereinbarungen zum Angriff auf die Energieinfrastruktur mehr als 100 Mal verletzt hat, wie Sie mir berichtet haben. Deshalb bitte ich Sie, äußerst vorsichtig, konzentriert und bereit zu sein, sofort und in vollem Umfang zu reagieren. Unsere Entscheidung über den Waffenstillstand zu Ostern wird zeigen, wie aufrichtig die Bereitschaft des Kiewer Regimes und seine Fähigkeiten sind, Vereinbarungen einzuhalten und an Friedensverhandlungen teilzunehmen. Selbst begrüße man alle Friedensinitiativen, so Putin. Er erwähnte unter anderem die Bemühungen Präsident Trumps, aber auch die des russlandfreundlichen Chinas. Gleichzeitig wurden am Samstag 246 ukrainische gegen 246 russische Kriegsgefangene ausgetauscht. Die Osterfeuerpause kommt plötzlich. Über Absprachen mit der ukrainischen Seite ist nichts bekannt. Zuletzt war Moskau aber unter Druck geraten, weil es einen US-Vorschlag über ein bedingungsloses Waffenstillstandsabkommen abgelehnt hatte. Die US-Administration hatte daraufhin jüngst mehrfach gewarnt, sich als Vermittler bei den Friedensbemühungen zurückzuziehen. Putin scheint mit der Feuerpause aus der diplomatischen Defensive herauskommen zu wollen.
Der Kreml verkündet also eine 30-stündige Feuerpause jetzt zu Ostern. Und wie reagiert man in der Ukraine? Präsident Selenskyj hat online in sozialen Medien geschrieben, dass man durchaus auch für eine längere Feuerpause bereit wäre, aber dass es kurz nach der Ankündigung der Feuerpause eben auch Drohnenangriffe auf Kiew gegeben habe. Und das zeige, so Selenskyj, Putins Einstellung zu Ostern und zum menschlichen Leben. ARD-Korrespondentin Judith Schacht berichtet aus Kiew und hat die Reaktion der Ukraine auch nochmal in den ARD-Tagesthemen abends eingeschätzt. Ihre Beobachtung? Dort traut man der Ankündigung Putins nicht über den Weg.
Man kann es tatsächlich auch verstehen. Ich kann den Moment beschreiben, als wir von der Nachricht gehört haben, von der Waffenruhe über Ostern. Da hat es sofort Luftalarm in Kiew gegeben und ich denke, das zeigt schon einiges. Die Führungsriege der Ukraine hat sich auch schon skeptisch geäußert. Außenminister Sibiya, der hat gesagt, diesen Worten müssen Taten folgen. Er hat nochmal betont, dass Russland ja bislang diese 30 Tage Waffenruhe immer abgelehnt habe und dass jetzt diese 30 Stunden keine große Friedensbereitschaft zeigen würden. Selenskyj hat noch mal ergänzt, dass die Kämpfe an der Front derzeit weitergehen. Also da kann man jetzt auch noch keine Waffenruhe sehen. Und wenn man mit den Menschen hier spricht, auf der Straße, das haben wir vorher noch gemacht, dann glaubt da eigentlich keiner daran, dass es jetzt ruhig wird. Es sind ja hier die Osterfeiertage. Das ist ein sehr wichtiges, heiliges Fest, das man mit der Familie verbringt. Da hat man auf ein bisschen Ruhe gehofft, aber dass die Waffenruhe diese Ruhe jetzt auch bringt, glaubt hier eigentlich keiner.
Soweit Einschätzung von der Ukraine-Korrespondentin Judith Schacht aus Kiew in den ARD-Tagesthemen. Die USA hatten sich in den letzten Wochen ja auch immer wieder für eine solche Feuerpause zwischen Russland und der Ukraine eingesetzt. Allen voran Trumps Mann für die Krisen dieser Welt, Steve Witkoff. Als US-Sondergesandter ist Steve Witkoff für die Krisen der Welt zuständig. Russlands Krieg gegen die Ukraine, aber auch der Konflikt, der Krieg im Nahen Osten und auch die Atomgespräche mit Iran. Dabei hat der Mann keinerlei diplomatische Erfahrung, aber eine Nähe zum Präsidenten. Carsten Kühntop mit einem Porträt über den New Yorker Steve Witkoff.
Vergangener September in Florida. Donald Trump und Steve Witkoff spielen gerade Golf, als der Secret Service plötzlich einen Mann mit einer Waffe im Gebüsch entdeckt, gerade rechtzeitig, bevor der Mann schießen kann. Witkoff berichtet später im Fernsehen:
I got to see a man who was stoic, courageous. I wish the whole country could have witnessed what happened yesterday, because they would have seen a real leader.
Stoisch und mutig wie ein richtiger Anführer habe Trump reagiert. Die beiden gebürtigen New Yorker kennen sich seit Mitte der 80er. Trump war damals ein ehrgeiziger Immobilienunternehmer, Witkoff ein junger Anwalt. Heute sind beide Milliardäre und auch ihre Kinder arbeiten zusammen bei einer Kryptofirma. Über die Jahre hat Witkoff Millionen für Trumps Wahlkämpfe gespendet.
See, I stand before you tonight, not just as someone who came up as a builder with.
Ich stehe vor Ihnen nicht nur als jemand, der gemeinsam mit dem Präsidenten in der Welt der Immobilien aufgestiegen ist, sondern als jemand mit dem Privileg, Präsident Donald J. Trump einen wahren und geschätzten Freund nennen zu dürfen, seit vielen Jahren in guten und in schlechten Zeiten. Die schlechten Zeiten, auf die Witkoff da anspielt, auf dem Wahlparteitag der Republikaner vergangenes Jahr, gewiss meinte er damit auch den Tod seines jüngsten Sohnes Andrew durch eine Opioid-Überdosis 2011 im Alter von 22. Als Trump einige Jahre später im Weißen Haus eine Initiative gegen Opioide vorstellt, bittet er Witkoff, einige Worte zu dieser persönlichen Tragödie zu sagen. Trump, der einst seinen älteren Bruder Fred an den Alkohol verloren hat, hat viel Gefühl in der Stimme.
Would you want to just discuss this? Because we're all among friends here. You know, it's a tough thing to discuss, right?
I remember the hug you gave me when I felt all was lost.
Er erinnere sich an Trumps Umarmung damals nach dem Tod seines Sohnes, sagt Witkoff voller Dankbarkeit. Als Sondergesandter in Trumps Regierung zu gehen, dazu wurde Witkoff vom Schwiegersohn des Präsidenten Jared Kushner überredet. Nun jettet der Unternehmer mit seinem eigenen Flugzeug, einer Gulfstream, zu geheimen Treffen rund um den Globus und dürfte einflussreicher sein als Außenminister Rubio und Sicherheitsberater Waltz. Schon dreimal war er beim Kreml-Chef.
President Putin had commissioned a beautiful portrait of President Trump.
Präsident Putin hatte ein wunderschönes Porträt von Präsident Trump in Auftrag gegeben bei dem führenden russischen Künstler und er gab es mir und bat mich, es Präsident Trump zu geben. Das war solch eine liebenswürdige Geste.
It was such a gracious moment.
Gefangenendeals mit Moskau, der Gaza-Konflikt, Russlands Krieg gegen die Ukraine, die Atomverhandlungen mit dem Iran. Witkoff hat die heikelsten diplomatischen Aufgaben. Erfahrung und Expertise fehlen ihm aber völlig. Putin spielt ihn wie ein Instrument. Witkoff wiederholt Kreml-Propaganda.
I don't regard Putin as a bad guy.
Ich halte Putin nicht für einen Bösewicht. Die Ukraine ist eine komplizierte Sache, der Krieg und alles, was dazu geführt hat. Schuld hat niemals nur eine Person, nicht wahr?
You know, it's never just one person, right?
Selbst bei den Republikanern stehen einigen da die Haare zu Berge. Doch wie Trump glaubt auch Witkoff, selbst historisch tief verwurzelte Konflikte lassen sich einfach wegverhandeln mit etwas gutem Willen.
Ein Porträt über einen Mann, der plötzlich Weltpolitik mitgestaltet. Carsten Kühntorp über den US-Sondergesandten Steve Witkoff.
Die ARD-Infonacht.
Gleich Viertel nach eins in dieser Sonntagnacht, 1:13 Uhr ganz genau. Und wir schauen jetzt auf einen XXL-Prozess mit harten Urteilen und auch mit großen Zweifeln. In Tunesien hat ein Gericht im sogenannten Verschwörungsprozess lange Haftstrafen verhängt. Die rund 40 Angeklagten wurden am Freitag in erster Instanz zu Strafen von bis zu 66 Jahren Gefängnis verurteilt. Die Beklagten wurden schuldig gesprochen, sich gegen den Staat verschworen zu haben und vor allem auch den Sturz von Präsidenten Kais Said geplant zu haben. Außerdem hätten sie einer terroristischen Gruppe angehört, so das Urteil. Die Anwälte der rund 40 Angeklagten bestreiten alle Vorwürfe. Einige von ihnen bezeichnen das Verfahren als Schauspiel. Auch Menschenrechtsorganisationen hatten den Prozess scharf verurteilt und als politisch motiviert bezeichnet. Das Ziel sei es, Kritiker in Tunesien mundtot zu machen. In Tunis sorgt das Urteil für Entsetzen. Bei Angehörigen, bei Unterstützern und bei Beobachtern.
Hallo. Sie singen die Nationalhymne vor dem Gerichtssaal. Angehörige und Unterstützer der Angeklagten in einem der größten Gerichtsverfahren in Tunesiens Geschichte. Ein lauter Protest, doch das Urteil in diesem Verfahren kommt in der Stille der Nacht. Am frühen Morgen zwischen 4 und 5 Uhr meldet die staatliche Nachrichtenagentur TAP, die rund 40 Angeklagten seien zu Haftstrafen von bis zu 66 Jahren verurteilt worden. Über den Ausgang dieses sogenannten Verschwörungsprozesses hatte sich schon am Freitag niemand mehr Illusionen gemacht. Auch nicht Enayet Msalem vom Oppositionsbündnis Front de Salut. Es handele sich nicht um einen Prozess, sondern um ein Schauspiel, sagt sie. Jetzt versteht jeder, dass es sich hier nicht mehr um eine korrekt geführte Justiz handelt, sondern dass sie Befehle von oben bekommt, vom Präsidenten. Im Februar 2023 waren die ersten Festnahmen erfolgt. Manche der Beklagten saßen mehr als 2 Jahre in Untersuchungshaft. Erst im März dieses Jahres ging der Prozess los und dauerte nur 3 Verhandlungstage. Die Anklage lautete: Verschwörung gegen den Staat, Vorbereitungen zum Sturz des Präsidenten Kais Said und Zusammenarbeit mit einer terroristischen Organisation. Unter den Beklagten sind einige Prominente, ein Ex-Geheimdienstchef, ein führender Oppositionspolitiker, Unternehmer, Anwälte, fast alle Kritiker des Präsidenten Kais Said, wie auch Abdelhamid Djelassi, der schon unter dem 2011 gestürzten Diktator Ben Ali im Gefängnis saß. Seine Frau Monya Brahim sagte heute auf Facebook, dass sie nun damit rechne, ihren Mann auch weiterhin im Gefängnis mit Essen versorgen zu müssen. Heute Morgen haben wir Angehörigen miteinander gesprochen und sie können sich gar nicht vorstellen, wie groß die Geduld und die Standhaftigkeit der Familien sind und die Sicherheit, dass das alles keinerlei Bedeutung hat. Diese 60 und 66 und 20 und 30 Jahre Haft sind für uns bedeutungslos. Denn einfach ausgedrückt wissen wir, dass jedes tyrannische und populistische System im Verlauf seiner Geschichte irgendwann so ein Urteil fällen wird. Menschenrechtsorganisationen werfen dem jetzigen Präsidenten Kais Said schon länger vor, die Justiz zu missbrauchen, um die Opposition kalt zu stellen. Bassem Khawaja, stellvertretender Direktor von Human Rights Watch, sagt, in Tunesien, dem Geburtsland des arabischen Frühlings, würden die Uhren zurückgedreht. Leider hat der derzeitige Präsident Kais Said das Land in die Ära der politischen Gefangenen zurückgeführt. Dieses Verschwörungsverfahren jetzt, sagt Bassem Khawaja, entbehre jeder juristisch haltbaren Grundlage. Human Rights Watch hat die Beweislage in diesem Fall geprüft und wir fanden sie außergewöhnlich dünn dafür, dass die Behörden hier so schwere Vorwürfe gegen Vertreter der Opposition und der Zivilgesellschaft in Tunesien erheben. Khawaja kann vor diesem Hintergrund nicht nachvollziehen, warum die Europäische Union in der zurückliegenden Woche vorgeschlagen hat, Tunesien in den Kreis der sicheren Herkunftsländer aufzunehmen. Es ist problematisch zu sagen, Tunesien ist ein sicheres Land, wenn wir gleichzeitig so viel systematische Unterdrückung sehen. Tunesiens Präsident Said hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Er sagt, er bekämpfe das Chaos und die Korruption in Tunesiens politischer Elite.
Soweit die Information von Stefan Ehlert. In Tunesien sind nach Jahren der Ermittlung in einem sehr kurzen Prozess knapp 40 Menschen zu langen Haftstrafen verurteilt worden, teils über 60 Jahren. Ein Urteil, das dort für Entsetzen gesorgt hat, bei den Unterstützern und auch bei den Angehörigen. Das bayerische Jagdrecht, das sorgt ganz schön für Wirbel. Und darauf schauen wir jetzt in der ARD-Infonacht. Einig sind sich eigentlich alle, dass das Jagdrecht in Bayern veraltet ist und dass es angepasst werden muss. Nur wie es aussehen sollte, da gehen die Meinungen auseinander. Im Dezember wurden die Vorschläge von Bayerns Wirtschafts- und Jagdminister Hubert Aiwanger bekannt. Seine Idee: Arten, die nach EU-Recht streng geschützt oder geschützt sind, sollen ins Jagdrecht. Aiwanger will damit auf den Wolf vorbereitet sein. Naturschützer allerdings fürchten einen Artenschutz mit der Flinte. Und Betroffene, die wollen einfach nur eine klare Lösung. Melanie Marx berichtet, sie hat über die Problematik unter anderem mit einem Schäfer gesprochen.
Das ist halt da unten unter die Stauden gelegen. Die Kehle war durchbissen. Ein Schaf ist auch unten auf der Straße gestanden. Das war verletzt. Das haben wir dann am selben Tag noch erlösen müssen.
Florian Gstatter läuft über seine Weide im Landkreis Traunstein. Sein Leben hat sich vor wenigen Tagen verändert. Ein Raubtier hat mehrere seiner Schafe gerissen. Im Juli 2020 war das. Die Behörden werden später feststellen, dass es ein Wolf war. In den kommenden Wochen wird dieser noch weitere Schafe in der Region angreifen und dann weiterziehen. Für Florian Gstatter haben diese Wochen im Jahr 2020 viel verändert. Er hat einen Schutzzaun gebaut, aber sicher fühlt er sich damit auch 5 Jahre später nicht.
Was machen wir, wenn ein Wolf im Herdenschutzzaun Schafe reißt? Soll ich dann da als Landwirt mit der Gabel dazwischen gehen oder soll ich mir am Rand hinstellen und schauen, wie er eins und nach dem anderen von meinen Schafe reißt? Wie löst man das Problem?
Das ist die Frage, um die es geht. Seit Jahren. Der Wolf gilt nach EU-Recht als streng geschützt, darf somit eigentlich gar nicht geschossen werden, nur in besonderen Ausnahmefällen. Die EU will das vereinfachen, seinen Schutzstatus herabsetzen. Denn europaweit ist die Zahl der Wölfe gestiegen. In Deutschland etwa gab es im Beobachtungszeitraum 2023/24 laut Bundesamt für Naturschutz 209 Wolfsrudel. 4 Jahre zuvor waren es noch 128.
Ja, wir sehen einfach, dass der Wolf zunehmende Probleme macht, genauso der Fischotter. Und insofern ist es richtig, dass wir diese Tiere regulieren, weil die sogar einen massiven Eingriff in den Naturhaushalt darstellen.
Bayerns Jagd- und Wirtschaftsminister Aiwanger will vorbereitet sein, wenn auf EU-Ebene eine Entscheidung über den Wolf getroffen wird. Aber auch bei anderen Tierarten. Er will den Umgang mit europarechtlich streng geschützten und geschützten Arten im bayerischen Jagdrecht regeln. Welche Tiere genau betroffen sein werden, will Aiwanger zusammen mit dem Umweltministerium festlegen. Die Jagdbehörden sollen diese Regeln dann umsetzen. Bisher machen das die Naturschutzbehörden. Aus Sicht von Naturschützern wäre das ein echter Paradigmenwechsel.
Mit dem Referentenentwurf würde sich der Schutz vieler Arten massiv verschlechtern, massiv schwächen. Das Management würde auf Behörden übertragen werden, die fachlich dafür keinerlei Kapazität haben.
Christine Margraf ist Expertin für Artenschutz beim Bund Naturschutz. Sie fürchtet, dass der Schutz von Arten mit den Plänen von Aiwanger massiv aufgeweicht würde, vor allem bei Schonzeitregelungen.
Wir wären wieder in einer Zeit des Naturschutzes mit der Flinte.
Am Tag danach verschärft sich der Ton. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger wirft dem Bund Naturschutz Stimmungsmache vor. Es würden nicht pauschal alle geschützten und streng geschützten Tierarten ins Jagdrecht aufgenommen, geschweige denn bejagt. Gegenwind für Aiwangers Pläne kommt aber auch vom Koalitionspartner, der CSU. Das Landwirtschaftsministerium schreibt auf BR-Anfrage:
Wir halten diesen Vorschlag für verfassungsrechtlich schwierig und nicht durchdacht.
Außerdem heißt es aus der CSU, man wolle sich erst einmal mit dem Bund abstimmen. Denn im Koalitionsvertrag haben sich Union und SPD ohnehin bereits darauf geeinigt, den Umgang mit dem Wolf im Bundesnaturschutzgesetz neu zu regeln. Und man will ihn, so wie Aiwanger auch, ins Jagdrecht aufnehmen. Wie genau das ausgestaltet sein soll und wann eine Regelung kommt, ist allerdings offen. Aiwanger will so lange nicht warten und fordert Unterstützung von seinem Koalitionspartner. Und was sagt Schäfer Florian Gestatter? Dem ist es egal, welche Behörde am Ende zuständig ist. Er will nur eines, dass schnell eine rechtssichere Lösung kommt.
Melanie Marx über den Streit ums bayerische Jagdgesetz.
Der Stichtag.
Heute vor 90 Jahren wird Reinhold Wirth geboren. Ein Mann, der aus einer kleinen Schraubenhandlung seines Vaters ein weltweites Unternehmen, nahezu ein Imperium formte über die Jahre. Heute beschäftigt die Wirth-Gruppe fast 90.000 Menschen weltweit. Katrin Krämer porträtiert den Milliardär und Kunstmäzen.
Schraubenkönig mag Reinhold Wirth gar nicht genannt werden. Das sei doch ein Widerspruch in sich.
Der König hat nie was mit Schrauben zu tun. Ich betrachte mich wie ein Bürger unter Bürgern.
Ein bisschen mehr ist der Unternehmer mit Hauptfirmensitz im baden-württembergischen Künzelsau natürlich schon. Und mit seinen 87.000 Angestellten in mehr als 80 Ländern auch viel mehr als nur ein Wirtschaftsmotor der Region. Wer für Wirth schafft, weiß, dass der Chef einer vom alten Schlag ist. Ein Firmenpatriarch, der von seinen Mitarbeitern Loyalität und von den Männern respektables Auftreten in voller Montur, also Anzug mit Krawatte, verlangt. 2005 verrät er, dass er immer mal wieder einen Tag lang an der Seite eines Außendienstlers verbringt, um zu kontrollieren, ob effektiv gearbeitet wird.
Weil ich einfach aus 56-jähriger Berufserfahrung weiß, ein Tag im Außendienst, das ist mehr wert wie Konferenzen und Diskutieren.
Und von wegen Schraubenkönig. Die Schraube bildet ja nur das Fundament des heutigen Wirth-Imperiums. Alles beginnt mit einem Großhandel für Schrauben und Muttern, den Vattern Adolf Wirth 1945 gründet. Reinhold liefert als 10-Jähriger mit dem Fahrrad Ware aus. Mit 14 macht er eine Lehre im Betrieb und weil der Vater 1954 stirbt, ist Reinhold mit 19 Jahren Firmenchef. Heute ist die Wirth Group laut eigener Beschreibung Weltmarktführer in der Entwicklung und im Vertrieb von Montage- und Befestigungsmaterial. Und nun befestigen Sie sich, denn Wirth hat noch einiges unter seinem, Zepter. Der Musikliebhaber unterhält ein eigenes Orchester, die Wirth Philharmoniker, was erklärt, dass wir seit Beginn dieses Beitrags ständig Musik seines Lieblingskomponisten Mozart hören. Um die 20.000 Kunstwerke sind im Besitz von Reinhold Wirth. Und er hat für seine Sammlungen europaweit 15 Museen und Kunstkabinette bauen lassen. Ein Museum ist Teil der Firmenzentrale Künzelsau.
Ich möchte meinen Mitarbeitern nicht nur eine Kiste bauen mit einer Heizung drin. Ich wollte eben hier ein Ambiente schaffen, was etwas mehr bietet.
Der Maler der Gegenwart, den er am meisten verehrt, ist Anselm Kiefer. Da wird der Wirth durchaus mal emotional.
Eine außergewöhnliche Persönlichkeit und seine Kunstwerke sind geradezu gewaltig. Da bleibt Ihnen die Spucke weg, wenn Sie das Bild sehen.
Beim Wirth wird's weitergehen. Tochter Bettina, genannt Bienchen, führt das Unternehmen und die Enkel stehen auch schon in den Startlöchern, aber Reinhold Wirth hat immer noch ein Wörtchen mitzureden. Die Familie gehe ihm über alles, betont er häufig. Außer Orden und Ehrendoktor Wein trägt Wirth übrigens auch einen Professorentitel. Zwar nur HC, also Honoris Causae, also ehrenhalber, aber immerhin. Und das Mult nach dem HC bedeutet nicht Multimilliardär, obwohl er aktuell der zweitreichste Deutsche ist. Mult meint, dass er mehrfache Würden hinter dem Prof. HC versammelt. Wenn man auf das Leben des Mäzens blickt, wahrscheinlich zu Recht. Heute wird Reinhold Wirth der kunstliebhabende Unternehmer, der es vom Schraubenhändler zum Global Player gebracht hat und der nie ein Schraubenkönig sein wollte, 90.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Moritz Kühn und einem wilden Abendspiel in der Fußball-Bundesliga. Union Berlin und Stuttgart trennten sich 4:4 unentschieden. Schon zur Pause stand es so ein neuer Rekord, denn 8 Tore in einer Halbzeit gab es zuvor in der langen Bundesliga-Geschichte noch nie. Tabea Kunze war dabei.
Illich und Leit brachten Union mit 2:0 in Führung. Doch Undaf und Mio glichen für die Gäste aus. Da war gerade mal eine halbe Stunde gespielt. In der Schlussphase der ersten Halbzeit wurde es dann noch spektakulärer. Querfeld traf aus 40 Metern zum 3:2 für Union. Chabot und Führich sorgten für die Stuttgarter Führung, ehe erneut Illich in der Nachspielzeit das Tor zum 4:4 schoss. Union hat damit den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga vorzeitig gesichert. Der VfB Stuttgart hat im Rennen um die Europapokalplätze in der Liga erneut Punkte liegen gelassen.
Den nächsten Schritt zur Meisterschaft hat der FC Bayern gemacht. Bei Abstiegskandidat Heidenheim gab es einen 4:0 Erfolg. Die Münchner haben zumindest für eine Nacht 9 Punkte Vorsprung auf Leverkusen. Leipzig hat beim 1:1 Unentschieden gegen Schlusslicht Kiel nur einen Punkt geholt, bleibt aber auf einem Champions League-Rang, weil der jetzt nur noch Tabellensechste Mainz ebenfalls nur einen Punkt geholt hat, und zwar gegen Wolfsburg. Freiburg hat sich auf Europa League Platz 5 vorgemogelt durch den 3:2 Sieg gegen Hoffenheim. Und Bremen darf nach dem knappen 1:0 Erfolg gegen Abstiegskandidat Bochum weiter von der Europapokalqualifikation träumen. Vom Bundesliga-Aufstieg träumt der Hamburger SV. Aber schon wieder gab es für den Zweitliga-Tabellenführer keinen Sieg. 2:2 auf Schalke, vor den Augen unserer Reporterin Luise Kropf.
Lange Zeit sah es für den Hamburger SV gegen Schalke richtig gut aus. Vor allem in Durchgang 2 mit der 2:1-Führung im Rücken waren sie dem 3:1 sehr nahe. Aber dann kam eben der Schalker Moussa Sila in der Schlussphase und traf per Kopf zum 2:2-Ausgleich. Für Schalke ist dieser Punkt Gewinn eine Riesensensation. Dementsprechend groß war auch der Jubel nach dem Schlusspfiff gegen den Spitzenreiter der zweiten Fußball-Bundesliga. Und die Hamburger sind traurig, dass sie heute 2 Punkte im Aufstiegsrennen gegen Schalke verschenkt haben. Getroffen zum zwischenzeitlichen 1:1 und 2:1 hatte Sahiti gegen Ende der ersten Halbzeit.
Ja, zu wenig für den HSV, der fast die komplette Partie in Überzahl gespielt hat nach einer frühen roten Karte für Schalke. Die Tabelle und alle anderen Ergebnisse der der zweiten Liga gibt's auf sportschau.de. Dort gibt's auch alles zur deutschen Eishockeyliga und dem Playoff-Finale um die deutsche Meisterschaft zwischen Köln und Berlin. Da steht's jetzt 1:1, denn Köln hat das zweite Spiel gegen die Eisbären Berlin in der Verlängerung gewonnen. Burkhard Hupe.
Es war ein hochdramatisches, hochemotionales Eishockeyspiel. Sehr fair, sehr begeisternd. 18.600 Zuschauer kamen voll auf ihre Kosten und dieses Spiel wurde erst tief in der ersten Verlängerung entschieden. Die Kölner mit einem Entlastungsangriff. Justin Schütz, der Nationalspieler, setzte sich durch auf der linken Seite. Pass ins Zentrum auf Gregor McLeod und der Kanadier dann mit all seiner Qualität setzte die Scheibe hoch hinein ins Tor und Jake Hildebrand, der Berliner Torhüter, war zum zweiten Mal an diesem Abend bezwungen. Köln gewinnt unter dem Strich verdient, hat mehr investiert in diese Begegnung gegen nur teilweise überzeugende Berliner. Nun steht's also in dieser Finalserie zwischen Köln und Berlin 1:1 unentschieden.
Am Montag dann die nächste Partie. Wer zuerst 4 Spiele gewinnt, ist deutscher Eishockeymeister. Wer Meister in der Handball-Bundesliga wird, ist noch komplett offen. Gute Chancen hat Magdeburg. Der SCM hat mit 30:27 gegen die Rhein-Neckar-Löwen gewonnen. Zwar immer noch 5 Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter, die Füchse Berlin, aber auch 2 Spiele weniger ausgetragen. Und dann machen wir noch einen Abstecher zur Formel 1 und nach Saudi-Arabien. Da hat Weltmeister Max Verstappen das Qualifying gewonnen und geht damit beim 5. Saisonrennen von der Pole Position ins Rennen. Heute um 19 Uhr deutscher Zeit beginnt der große Preis von Saudi-Arabien.
Dankeschön, Moritz Kühn, für den Sport.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 1.30 Uhr mit Gabriela Kühne. Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich zu einer Waffenruhe über Ostern bereit erklärt, falls Russland sich auch daran hält. Vorher hatte Kremlchef Putin überraschend eine einseitige 30-stündige Feuerpause ausgerufen. Aus der Nachrichtenredaktion Pascal Küpper.
Selenskyj hat Zweifel daran, dass Putin es ernst meint mit einer Feuerpause. Ihm zufolge dauern die russischen Angriffe an. Im Osten und Süden der Ukraine haben die Behörden Luftalarm gemeldet. Trotzdem sagt Selenskyj, wenn Russland plötzlich bereit sei, sich wirklich auf eine bedingungslose Waffenruhe einzulassen, dann werde die Ukraine entsprechend agieren und Russlands Handlungen widerspiegeln. Er hat außerdem vorgeschlagen, die von Putin verkündete Waffenruhe über den Ostersonntag hinaus zu verlängern. Skeptische Reaktionen kamen auch zum Beispiel von der EU-Kommission. Russland habe sich als Aggressor erwiesen. Man müsse deshalb erst klare Taten für eine dauerhafte Feuerpause sehen.
In Rom ist die zweite Gesprächsrunde zwischen den USA und dem Iran über dessen Atomprogramm beendet worden. Nach iranischen Angaben haben der US-Sondergesandte Witkoff und Irans Außenminister Araghchi über Vermittler indirekt miteinander verhandelt. Aus Rom, Lisa Weiß.
4 Stunden lang haben USA und Iran in Rom verhandelt. Die Gespräche seien konstruktiv gewesen und in die Zukunft gerichtet, sagte der iranische Außenminister Abbas Araghchi im iranischen Staatsfernsehen. Es habe Fortschritte gegeben. Am kommenden Samstag soll nach Angaben des Iran die nächste Verhandlungsrunde der Atomgespräche stattfinden. Zuvor soll es technische Gespräche auf Expertenebene im Oman geben. Die Gespräche zwischen den USA und dem Iran finden unter Vermittlung des Oman statt.
In den USA hat es wieder landesweite Proteste gegen die Trump-Regierung gegeben. Vor dem Weißen Haus in Washington warfen hunderte Demonstranten dem Präsidenten vor, autokratisch zu regieren und Ausländer ohne Gerichtsverfahren abzuschieben. Auch in New York und zahlreichen anderen Städten versammelten sich Menschen. Die islamistische Hamas hat ein Video veröffentlicht, das angeblich eine verschleppte israelische Geisel zeigt. Darin ist ein Mann zu sehen, der mit einem Freund und Familienmitgliedern telefoniert und darum bittet, auf seine Freilassung hinzuarbeiten. Ob der Anruf so stattgefunden hat, ist unklar. Israelischen Medien zufolge handelt es sich bei dem Mann aber tatsächlich um eine Geisel, die am 7. Oktober verschleppt worden war. Das Wetter in Deutschland. Nur wenige Wolken, teils klar, im Norden und Osten gebietsweise Nebel. Tiefstwerte 9 bis 1 Grad. Tagsüber zeitweise sonnig, vom Südwesten bis in die Mitte, ab Nachmittag Schauer und einzelne Gewitter. An den Küsten Regen möglich. Höchstwerte 10 Grad auf Sylt bis 24 Grad in Niederbayern. Am Montag oft bewölkt, gebietsweise Schauer bei 12 bis 22 Grad. Am Dienstag heiter bis wolkig bei 12 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Es ist eine ruhige Nacht, jetzt zu Ostern eine Meldung und das sind Bauarbeiten. Die A42 meldet sich Dortmund Richtung Kamp-Lintfort. Die Autobahn ist hier zwischen Bottrop Süd und Oberhausen Neue Mitte wegen Bauarbeiten noch die kommenden Stunden bis 5 Uhr früh gesperrt. Sonst scheint alles soweit erstmal frei zu sein. Dementsprechend wünsche ich Ihnen eine gute Fahrt.
Die ARD Infonacht.
Mit Nina Zimmermann im Studio. Eine gute Nacht wünsche ich Ihnen. Wenn man es mal so sieht, dann tragen sie wirklich tonnenschwere Last und das schon seit Jahrzehnten. Und jetzt brechen sie unter ihrer eigenen Geschichte zusammen. Deutschlands Autobahnbrücken. Rund die Hälfte unserer Autobahnbrücken bekommt nämlich nur noch die Note ausreichend. Viele sogar schlechter. Und am Ende kommen viele von ihnen jetzt auch ans Ende ihrer Lebenserwartung. Dieses Problem ist schon länger bekannt und dennoch wurden oft Sanierungen verschoben oder Prioritäten falsch gesetzt. Das natürlich mit gravierenden Folgen jetzt. Staus und Umleitungen, Sperrungen. Nicht nur Pendlerinnen und Pendler spüren täglich, was lange ignoriert wurde. Droht dem deutschen Verkehrsnetz der Stillstand? Oder wie lässt sich der Kollaps noch verhindern? Darum geht es jetzt in der neuen Folge des Plus-Minus-Podcasts. Es übernehmen Anna Planken und David Alf.
Anna, du guckst doch bestimmt auch morgens, wenn du losfährst zur Arbeit, vorher erstmal auf der Website vom Bundesverkehrsministerium nach, wie sicher die Autobahnbrücken sind, über die du fährst, oder?
Ja, natürlich. So bin ich. Immer komplett alles durchgescannt und durchgeplant. Auf keinen Fall.
Ja, es klingt absurd. Könntest du aber machen. Diese Website, die gibt es. Dazu später mehr. Aber ja, vermutlich macht das exakt niemand. Dabei gäbe es ja schon Anlass irgendwie. So wie 2018 die Menschen auf der Autobahnbrücke in Genua oder wenn nicht alle sau viel Glück gehabt hätten in Dresden im vergangenen September mit der Carola-Brücke, hätten auch viele Menschen in den Tod stürzen können.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Hält die Brücke das alles wirklich aus, habe ich gestern auch noch gedacht, als ich vorm Kölner Hauptbahnhof mitten auf der Hohenzollernbrücke stehen musste. Ein Regionalzug, ein ICE, eine S-Bahn, alle nebeneinander gleichzeitig auf einer Brücke, das fühlt sich nicht so cool an.
Ja, das verstehe ich. Und ob nun Bahnstau oder Autostau mit hunderten PKW und LKW auf so einer Brücke, die muss ganz schön was aushalten. Und wir fragen uns heute, was halten die aus und über wie viele Brücken reden wir überhaupt? Wie viele Autobahnbrücken gibt es in Deutschland?
Also es sind auf jeden Fall unfassbar viele. Mehr als 20.000 Autobahnbrücken führen durch unser Land. Und mega spannend, das Bundesverkehrsministerium hat auf seiner Homepage alle 20.000 in eine interaktive Karte gepackt. Da kann jeder genau nachgucken. Ja, tatsächlich. Welche Brücke überfahre ich eigentlich jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit? Wie lang ist die Brücke? Wie alt ist sie? Aus welchem Material ist sie gebaut?
Ich finde das so verrückt, weil ich freue mich über alles, was digital so vorangeht und wo man denkt, so ein bisschen Zukunft. Also Autobahnbrücken und an anderer Stelle, wo ich denke, hey, das machen wir nicht digital, machen wir es analog, aber Autobahnbrücken, okay, die gibt's, finde ich gut. Das Allerbeste daran, man kann sich sogar die Note angucken, die das Bundesverkehrsministerium den einzelnen Brücken gibt. Damit wird bewertet, wie fit sie ist. Alle Brücken werden nämlich regelmäßig geprüft und bekommen dann Noten. So ein bisschen wie in der Schule, aber nicht ganz. Die Brücken können Noten zwischen 1 und 4 erreichen. Und 4 ist dann aber auch so, ja, also ja. Das ist so richtig schlecht. Und ganz wichtig bei den Brückennoten, man muss auch auf die Nachkommastelle gucken. Und um das mal einzuschätzen, spätestens bei einem Wert von 3,5 müsst ihr euch überlegen, ob ihr danach drüber wollt. Da sollten auf jeden Fall dringend mal die Handwerker vorbeikommen.
Ja, spannend auch, dass diese Brückennoten alle öffentlich sind. Das heißt, es kann sich wirklich jeder auf der Karte seinen Weg angucken und weiß sofort, wie sicher oder unsicher ist denn mein Weg. Und was soll ich sagen? Leider sieht es generell da gar nicht so gut aus. Einige Bauwirtschaftsexperten haben sich gerade erst im letzten Herbst über diese Zahlen gebeugt und über diese Karte. Und das sind Leute, die sich echt so richtig genau mit sowas auskennen. Von der Bundesgütegemeinschaft Instandsetzung von Betonbauwerken. Sie haben sich nur die größten Brücken vorgenommen, alle über 50 Metern Länge. Das sind vor allem unsere Autobahnbrücken. Und das Ergebnis, ich glaube, eigentlich will man es nicht wirklich hören, denn von 4.000 Brücken sind 1.400 noch ausreichend. Bei 400 ist der Zustand nicht ausreichend und 50 sind laut der Karte des Verkehrsministeriums sogar in einem ungenügenden Zustand.
Heißt also, fast die Hälfte der großen Autobahnbrücken hat das Prädikat noch ausreichend oder schlechter. Wenn das das Schulzeugnis meiner Kinder wäre, würde ich sagen, ja, dann schauen wir mal, wo wir euch so Nachhilfe organisieren. Das heißt, beim Thema Autobahnbrücken, da muss dringend was passieren.
Aber was passiert bei den Brücken? Statt nachhilfemäßig was zu ändern, die Brücke besser zu machen, zum Beispiel auszubessern, wird bei den Brücken sowas gemacht wie, ja, ich hoffe, in der Schule passiert sowas nie. Da wird der Schüler, also in unserem Fall die schlechte Brücke, einfach so lange befragt oder ausgefragt, bis man merkt, nee, also das reicht jetzt so überhaupt nicht mehr. Jetzt können wir das alles nicht mehr verantworten. Heißt, Brückenkontrollen mindestens einmal im Jahr. Das ist Pflicht.
Und so klingt eine Brückenkontrolle. Das ist ein sogenannter Geologenhammer. Unter anderem damit gehen Fachleute die Brücken ab, klopfen den Beton ab und hören ganz genau hin, ob sich irgendwas beim Klang verändert hat. Und ich fand das im ersten Moment total absurd. Es klingt, weiß ich nicht, nicht so vertrauenserweckend.
Du meinst das Gegenteil der digitalen Karte.
Ja, also, aber ich liege damit offenbar total falsch. Ja. Diese sogenannte handnahe Inspektion ist nämlich eine ziemlich effektive Sache. Das hat uns Professor Steffen Marx erzählt, der leitet das Institut für Massivbau an der TU Dresden.
Das ist ein wunderbares Mittel, was uns bisher vor schwerwiegenden Problemen geschützt hat. Das muss man sagen, weil der Mensch ist ein guter Sensor. Ja, der Mensch hat durch Augen, Hände, Ohren sehr gute sensorische Fähigkeiten, um so ein Bauwerk von außen relativ gut beurteilen zu können.
Also die Brücken werden im laufenden Betrieb permanent überwacht. Du hast es gerade schon mal gesagt, mindestens einmal im Jahr gucken sich Kontrolleure diese Brücken an und überprüfen die möglichen Schwachstellen. Und mindestens alle 6 Jahre gibt es die Hauptprüfung. Heißt, da klettern die wirklich in jedes Eck, hangeln sich unter der Brücke entlang, seilen sich an den Brückenpfeilern ab, untersuchen die möglichen Schwachstellen, klopfen den Beton ab, suchen nach Rost. Und das ist total effektiv, hat Professor Marx uns ja bestätigt.
Und das passt jetzt vielleicht nicht zu unserem mulmigen Gefühl, aber mal rein auf den Professor und die Fakten gehört, dürfen wir ja auch sagen, an den deutschen Autobahnen hat es seit Jahrzehnten keine Verletzten oder Toten gegeben, weil eine Brücke zum Beispiel marode war. Kleiner Haken natürlich dabei. Ich weiß, was jetzt von allen Seiten natürlich kommt. Die Carola-Brücke in Dresden letzten Herbst, das war tatsächlich mehr Glück als Verstand oder besonders tolle Prüfungsqualität, dass da kein Mensch zu Schaden gekommen ist. Ein paar Minuten vorher ist ja die Straßenbahn noch drüber gefahren.
Absolut. Und trotzdem ist auch ein Teileinsturz ein riesiges Problem. Und zwar eigentlich für alle Abläufe, für die ganze Wirtschaft. Ein mega Infrastrukturproblem. Auf den Straßen in Dresden herrscht seitdem totales Chaos. Umwege, Staus, Zeitverluste.
Und für so ein Chaos muss noch nicht mal so was Schlimmes passieren wie in Dresden. Es reicht, wenn die Prüfung, in die wir ja gerade schon mal reingehört haben, ergeben, ist jetzt leider doch zu gefährlich geworden. Dann werden Brücken manchmal von jetzt auf gleich dicht gemacht. Krassestes Beispiel, habt ihr überall in Deutschland gehört, Sauerland A45 in der Nähe von Lüdenscheid, die Talbrücke Ramede. 450 Meter lang bis zu 75 Meter hoch, rund 64.000 Fahrzeuge sind hier pro Tag durchs Mittelgebirge gefahren.
Genau, bloß sind gefahren, denn von jetzt auf gleich war Schluss damit. Und die 64.000 Autos mussten sich eine Alternative suchen. Das war im Dezember 21. Damals haben Fachleute bei ihrer Brückenuntersuchung an einem der Hauptträger Beulen festgestellt und dann die Brücke am selben Tag gesperrt. Und dann haben alle erstmal blöd aus der Wäsche geguckt oder aus ihrem Auto raus. Und noch blöder haben die anderen in die Autos reingeguckt. Und zwar diejenigen, bei denen plötzlich der Verkehr am Vorgarten vorbeigelaufen ist. Und das ist halt wirklich krass, ne? Alle LKW, alle Autos, den ganzen Tag Stau auf Mini-Kleinortsstraßen, die ja für sowas gar nicht ausgelegt sind.
Das ist super schrecklich für alle, die da eigentlich in Ruhe wohnen wollten und das mit der Autobahnbrücke als Entlastung ja auch jahrzehntelang in Ruhe tun konnten. Aber noch schlimmer ist das für die Wirtschaft in diesen Orten gewesen. Du kommst ja weder von deinem Werkshof irgendwie runter, noch nachher wieder rauf. Dein ganzes Logistikkonzept ist im Eimer. Und das übrigens auf Jahre, bis die Brücke dann nämlich wieder neu gebaut ist. Sowas können wir uns eigentlich überhaupt nicht leisten, dass wir Brücken bis zum bitteren Ende stehen lassen. Und dann müssen sich alle holterdiepolter plötzlich eine Übergangslösung überlegen und damit klarkommen. Und das auch noch jahrelang.
Und das gilt nicht nur für die, die direkt an so einer gesperrten Brücke leben und arbeiten. Das ist für die Logistik in ganz Deutschland ein wirklich großes Problem. Kilometerlange Umleitung und das im Zweifelsfall durch irgendwelche engen Straßen, wo du als Lkw-Fahrer vielleicht richtig Mühe hast. Sowas muss man einplanen, sowas muss man organisieren. Lieferketten, Rohstoffe, die irgendwo dringend gebraucht werden oder dass im Supermarkt halt die Regale nicht rechtzeitig voll werden.
Das Schlimmste an diesem Chaos ist ja, dass das alles so plötzlich von jetzt auf gleich auf einen reingebrochen ist. Keine Zeit, um sich vielleicht mal langfristig drauf vorzubereiten. Dabei wäre das überhaupt nicht nötig. Es könnte ganz anders sein. Sieht man auch am Beispiel A45 im Sauerland, denn der eigentliche Hammer an der Geschichte ist, dass mindestens 10 Jahre vor der Sperrung bekannt war, dass die Brücke dringend saniert werden muss. Im Jahr 2009. Haben die Prüfer das erste Mal gesagt, Leute, also der Zustand der Brücke, der ist jetzt also nicht mehr ausreichend. Überleg mal, wie lange da Zeit gewesen wäre, das Chaos zu verhindern. 12 Jahre lang hätte man doch irgendetwas machen können.
Und das Verrückte, es gab sogar Pläne. Man wollte die alte Brücke provisorisch instand setzen und gleich eine neue Brücke daneben bauen. Dafür gab es sogar schon ein Eröffnungsdatum, und zwar 2017. 2017 sollte alles fertig sein. Aber dann ging's los mit dem Planungswesen. Lohnt sich die Instandsetzung wirklich? Wenn eh der Neubau kommt, wäre das nicht Verschwendung von vielen Millionen Euro?
Am Ende aller Diskussionen wurde die Instandsetzung tatsächlich abgeblasen und lieber ein Mindestabstand und Überholverbot für Lkw eingeführt. Dazu noch eine Geschwindigkeitsbegrenzung für Autos und dann wurde der Neubau einfach verschoben. Von 2017 Neueröffnung auf 2019. Am Ende stand dann irgendwann das Jahr 2026 im Planungskalender. Ja, und dann kam der Dezember 2021 und dann wurde alles anders. Wie gesagt, Brückenprüfung, Beulen in den Trägern, die Sperrung und zwar von jetzt auf gleich.
Ah, aber ich habe jetzt noch was Positives. Seitdem läuft alles nach Plan. Oder pass auf, sogar noch besser. Sprengung, Neubau und jetzt wird die neue Brücke aller Voraussicht nach 2026 fertig. Und damit sogar, haltet euch jetzt bitte fest, ein paar Monate früher als geplant.
Ja, was zeigt das nicht? Was zeigt das einfach alles? Es zeigt, es geht, wenn es muss. Wir können in Deutschland auch Rekordtempo, aber die Frage ist, warum lassen wir es dann erst so weit kommen? Alle Verantwortlichen wissen, dass wir ein gigantisches Infrastrukturproblem haben, dass das in den nächsten Jahren noch schlimmer wird und alle wissen auch, dass das mit dem Verkehr auf unseren Straßen natürlich nicht weniger wird, weil wir hier in Deutschland ein Dreh- und Angelpunkt sind.
Wir liegen genau in der Mitte von Europa. Jeder, der von Frankreich nach Osteuropa will oder von Skandinavien Richtung Alpen, muss hier lang und über unsere Brücken. Da jetzt alle paar Kilometer eine Brücke dicht machen zu müssen, um die Leute durch die Dörfer zu schicken, das geht nicht. Es wäre doch viel besser, wenn wir rechtzeitig was ändern, wenn es knirscht. Oder noch besser, bevor es knirscht. Wir müssen es einfach anders machen, als wir das bisher bei Brücken gemacht haben. Ich hole nochmal die Zahl vom Anfang hier rein. Wir reden hier über 1400 Autobahnbrücken, nämlich die, die gerade noch ausreichend sind und im besten Fall natürlich auch noch ausreichend bleiben sollen. Und eins ist auch klar, das geht nicht einfach so. Brücken sind so ziemlich die komplexesten Gebäude, die wir Menschen bauen. Sie spannen sich quer durch die Luft, der Wind bläst dagegen, Regen, Schnee, fällt alles da drauf. Vielleicht steht da ein Brückenpfeiler in einem Fluss und muss mit Hochwasser klarkommen oder mit Bäumen und anderem Zeug, das in so einem Fluss rumschwimmt. Notfalls sollte der Pfeiler es auch aushalten, wenn ein Schiff dagegen stößt.
Und so ganz nebenbei auch noch das ein oder andere Auto aushalten, das drüber fährt oder ein LKW oder Hunderte auf einmal, die donnern da drüber, bringen die Brücke zum Schaukeln oder stehen zu Dutzenden im Stau. Und das Ganze über Jahrzehnte hinweg. Das sind so viele Faktoren, die du einrechnen musst. Eigentlich ein Wunder, dass wir Menschen dazu überhaupt in der Lage sind.
Und damit ist auch klar, Brücken sind Gebrauchsobjekte und nicht für die Ewigkeit gebaut. Und jetzt wird's wirklich wichtig, finde ich. Die haben eine Lebenserwartung und die liegt bei uns in Deutschland, wenn man sie einfach nur benutzt und stehen lässt, ohne sich groß drum zu kümmern, bei ungefähr 70 Jahren. So, jetzt rechnen wir mal zurück. Denn wann sind denn viele Brücken in Deutschland entstanden? In der Wirtschaftswunderzeit, in den 50er, 60er Jahren, heißt plus 70, diese ganzen Brücken werden in den 20er und 30er Jahren, also ziemlich genau jetzt bald, ans Ende ihrer Lebenserwartung kommen.
Vielleicht können wir es ja anders machen. Lass uns doch die Brücken so fit machen, dass sie länger halten als 70 Jahre. Das kostet Geld, ganz klar, viel Geld, sagt auch Professor Steffen Marx vom Institut für Massivbau an der TU Dresden. Aber vielleicht lohnt sich ja so ein Mega-Invest, bevor uns nachher alles auf die Füße fällt.
Also wir reden immer über dreistellige Milliardenbeträge an Investitionsstau. Und wenn wir denken, wir können das weiter nach hinten schieben, wird das Problem immer größer und irgendwann unbewältigbar. Und wir hängen als Gesellschaft an einer funktionierenden Infrastruktur. Und deswegen müssen wir einfach uns dringend darum kümmern.
Also lieber jetzt viele Milliarden reinstecken, als in ein paar Jahren noch viel, viel, viel mehr Milliarden. Denn eine Brücke bei kleineren Auffälligkeiten zu sanieren, das ist immer noch viel günstiger, als sie abzureißen und eine komplett neue Brücke hinzustellen.
Und jetzt kann man natürlich fragen, woher sollen wir denn das ganze Geld nehmen? Haben wir uns in den letzten Jahrzehnten zwar schön gespart, aber das liegt ja nicht irgendwo angespart rum. Und die Antwort lautet, egal woher, es muss kommen, wenn wir nicht in 10 Jahren völlig lahmgelegt sein wollen. Die einzige Lösung, da sind sich die Fachleute einig, investieren, investieren, investieren. Und zwar nicht erst in Neubauten, sondern in die bestehenden Brücken. Bei guter Pflege ist aus unseren Brücken nämlich noch richtig was rauszuholen, sagt Professor Marx.
Wir brauchen eine Änderung der Strategie von der Strategie, die wir heute fahren. Die heißt ganz klar verschleißen lassen. Und wir lassen sozusagen zu, dass Brücken in einen ganz schlechten Zustand rutschen und erneuern sie dann. Und wir müssen hin zu einer präventiven oder prädiktiven Strategie. Das bedeutet, wir müssen viel eher in den Bestand eingreifen und mit kleinerem Aufwand Reparaturen vornehmen und dafür sorgen, dass die Brücken in einem guten Zustand bleiben.
Bestandsschutz bei Brücken, das ist finanziell die beste Lösung und nebenbei auch für die Umwelt. Denn Beton oder besser Zement ist einer der krassesten Klimakiller, den wir Menschen uns ausgedacht haben. Und für Brücken brauchen wir jede Menge Zement. Das ist quasi der Kleber im Beton. So ein feines Pulver, das mit Wasser und Kies vermischt wird und dann in Form gegossen wird. Das Problem, die Produktion von Zement erzeugt unfassbar viel CO2. Sie ist verantwortlich für bis zu 10% des menschengemachten CO2-Ausstoßes. Das ist 3-mal so viel Kohlendioxid wie der weltweite Flugverkehr.
Okay, und wie sparen wir Zement? Indem wir unsere Brücken besser pflegen, sie länger leben und wir nicht einfach abreißen und neu bauen. Zement wieder zu verwenden ist nämlich bei uns noch nicht so einfach. Manche Länder machen das schon hier und da. Um Zement wirklich großflächig recyceln zu können, braucht es noch mehr Forschung.
Und nicht nur daran arbeiten Fachleute gerade auf der ganzen Welt. Es gibt noch andere super spannende Technologien, die unseren Brücken wirklich helfen könnten. Zum Beispiel selbstheilender Beton. Stell dir das mal vor, wenn kleine Risse entstehen, dann verschließt der Beton die einfach von ganz allein.
Das ist wie bei Harry Potter, so ein bisschen Magie, Zauberei. Das ist das Coolste, was ich zu dem Thema bisher wirklich gehört habe. Brücken, die sich selbst heilen. Funktioniert mit Bakterien. Die werden dem Beton beigemischt und wenn die Bakterien nass werden, weil es in einen Riss reinregnet, dann produzieren die Kalk und der Riss wird wieder repariert. Tatsächlich ist das besonders für Brücken interessant, weil die ja das ganze Jahr im Regen stehen. Im Herbst knallt der Wind von der Seite richtig schön dagegen und wenn es kalt ist, dann sprengt der Frost aus kleinen Rissen ganz schnell große Risse. Wenn die kleinen Risse direkt wieder zugehen, dann haben Wind und Frost überhaupt keine Angriffsfläche mehr. Der Beton hält länger. Ist der Hammer.
Die Geldfrage, die haben wir ja auch noch im Nacken. Ja. Du hast ja mal gesagt, egal wie, wir müssen Milliarden investieren. Zum Thema, wie sollen wir denn unsere Brückensanierung bezahlen? Da hat der Präsident der Bundesingenieurkammer auch noch einen wichtigen Gedanken aufgeworfen. Heinrich Böhkamp sagt, dass ja genau dafür irgendwann mal die Lkw-Maut eingeführt worden ist. dafür, dass wir unsere Straßen durchgehend in Schuss halten und uns regelmäßige Reparaturen auf den Autobahnen leisten können, anstatt beim nächsten Notfall irgendwelche Sonderausgaben stemmen zu müssen.
Das stimmt. Hinter der Lkw-Maut steckte ja mal die einfache und bestechende Idee, die unsere Straßen am meisten kaputt machen, sollen auch für die Reparatur bezahlen. Gute Idee, aber in der Realität ist daraus nicht allzu viel geworden, weil durch die Maut fließen zwar ungefähr 4,5 Milliarden Euro pro Jahr in die Autobahnen, aber gleichzeitig wurden im Jahr 2011 andere Gelder für den Betrieb der Autobahnen gestrichen. In Höhe von ungefähr 4,5 Milliarden Euro pro Jahr. Also in meinem Kopf kommt da null raus, ne? Heißt, die Maut ändert effektiv nichts daran, wie viel Geld wir in unsere Autobahn stecken.
Halbgares Plan und zu viel Bürokratie verbrennen viel Geld. Nur sieht man das nicht so deutlich, weil es nicht in den Zahlen auftaucht oder zumindest nicht sofort. Dabei waren wir in den letzten Jahren tatsächlich auf einem ganz guten Weg. Im Jahr 2022 hatte Verkehrsminister Wissing, ehemals FDP, ein großes Projekt gegen den Sanierungsstau in die Wege geleitet. 400 Brücken wollte er sanieren. Jedes Jahr, 10 Jahre lang, also insgesamt 4000 Brücken. Das ist doppelt so viel wie die vorherige Regierung. Dafür hatte das Ministerium schon eine Liste der 4000 wichtigsten Autobahnbrücken auf den Autobahnen vorliegen, um sie schnell in Angriff nehmen zu können. Sogar mehr Budget war vorgesehen. Statt 4,5 Milliarden jährlich sollten ab dem Jahr 26 rund 5,7 Milliarden in die deutschen Straßen fließen.
Und jetzt stell dir mal vor, in 10 Jahren hätte man dann sagen können, die Autobahnbrücken sind alle wieder fit. Sensationell. Leider kam dann ganz schnell das große Aber, und zwar mit den alten Problemen, die wir gerade schon angesprochen haben. Erstens, die zuständige Autobahn GmbH hat schlicht und ergreifend nicht genug Personal, um 400 Brücken im Jahr zu sanieren. Das hat der Bundesrechnungshof letztes Jahr festgestellt. Zweitens, das Geld landet in den falschen Projekten. Anstatt Brücken günstig zu sanieren, haben sich die Verantwortlichen doch wieder an vielen Stellen für Neubauten entschieden.
Okay, das hält sich echt hartnäckig. Also mal ganz pragmatisch, der Plus-Minus-Brückenplan. Was müssen wir machen, damit uns unsere Brücken nicht in den nächsten Jahren unterm Hintern abbröseln oder halb Deutschland im Stau steht, weil wir vorsorglich alles sperren müssen? Das Krasse an unserem Brückenlösungsplan ist, die Lösungen sind gar nicht weit weg. Es gibt super viele Ideen.
Meine Lieblingslösung aus dem Zementlabor, selbstheilende Brücken, dann wachsen die Risse von alleine zu, top, Problem gelöst. Aber klar, das wäre die Idealvorstellung, da sind wir ja noch nicht.
Und für die anderen Brücken, die noch nicht aus diesem Zaubermaterial sind, für die hilft die Zauberformel rechtzeitig aktiv werden und nicht so lange warten, bis aus kleinen Macken Risse werden. Kleine Mängel früh suchen, finden, beseitigen. Gerade bei der Suche nach den Mängeln, da kann uns moderne Technik einiges an Arbeit abnehmen. Schauen wir nochmal nach Dresden, zur Carola-Brücke, also der Brücke, die im Herbst teilweise eingestürzt ist. Da haben Techniker mittlerweile Sensoren auf der Brücke angebracht, um sie in Echtzeit überwachen zu können. Diese Sensoren messen Bewegungen, hören rein in den Beton und konnten zum Beispiel Mitte Februar direkt Alarm schlagen, als sich da was bewegt hat.
Sollen wir mal eine Zusammenfassung wagen?
Ja.
Es sieht so aus, als wäre die Brückenlage gar nicht so aussichtslos. Eigentlich könnten wir viel machen, wenn wir möglichst schnell Kleinigkeiten ausbessern. Dann kommen wir langfristig günstiger weg, haben sogar genug Fachkräfte und um spontane Brückensperrungen brauchen wir uns dann auch keine Sorgen mehr zu machen.
Und dann diese Idee aus dem Verkehrsministerium. Alle Brücken in 10 Jahren durchzusanieren. Wenn sowas zu einem Masterplan gemacht wird, hört sich das toll an. Das würde die Bauwirtschaft ankurbeln. Dann wären alle Straßen heil, alle Lkw sind pünktlich, alle sind glücklich. Und vielleicht schafft es ja die neue Bundesregierung, unsere Infrastruktur und damit halt auch unsere Brücken endlich zu sanieren. Wir dürfen halt nur einen Fehler nicht mehr machen. Danach wieder 70 Jahre die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, passt doch erstmal.
Kaputte Brücken? Deutschland bremst sich aus. Das war Plus Minus, der Podcast mit Anna Blanken und David Alf. Neue Folgen gibt es regelmäßig auch hier in der ARD-Infonacht und natürlich auch in der ARD-Audiothek. Heute ist Ostersonntag und eine Frage bewegt viele Katholiken. Wird der Papst Franziskus in diesem Jahr an den Osterfeierlichkeiten teilnehmen können? Bei seinem derzeitigen Gesundheitszustand ist das weiterhin ja eher unwahrscheinlich. Aber von der Vatikanischen Pressestelle heißt es, es sei der ausdrückliche Wunsch des Papstes, dabei zu sein. Denn Millionen warten ja auf seinen traditionellen Segen. Gestern Abend zumindest blieb Franziskus der traditionellen Messe erstmal fern. Eine Osterbotschaft richtete er trotzdem an die Gläubigen.
Schweigend ziehen die Priester in den dunklen Kirchenraum ein. Erst die Osterkerze, deren Flamme an die Gläubigen weitergegeben wird, sorgt für etwas Licht. Und die vorübergehend verstummten Glocken läuten wieder. So wird die Osternacht in vielen Kirchen weltweit gefeiert, auch im Petersdom in Rom. Die Messe bildet den Auftakt der Osterfeierlichkeiten. Papst Franziskus ließ sich dabei von Kardinal Battista Re vertreten, jenem mittlerweile emeritierten Kurienkardinal, der 2013 das Konklave leitete, aus dem Franziskus als Papst hervorging. Battista Re betonte aber, die Predigt habe der Papst selbst verfasst. Er rief die Gläubigen auf, den Mut nicht zu verlieren. Auch wenn der Schatten des Bösen sich weiter in der Welt ausbreite, das Licht leuchte nur langsam auf, das sei eben der Stil Gottes. Auch für heute, für die große Ostermesse auf dem Petersplatz, hat Franziskus einen Vertreter benannt, um sich nach seiner schweren Lungenentzündung zu schonen. Allerdings wird in Rom damit gerechnet, dass er zumindest am Ende der Messe beim traditionellen Segen Urbi et Orbi selbst anwesend ist. Das Sprechen fiel ihm zuletzt immer noch schwer. Aufmerksam wird auch verfolgt, ob es eine Begegnung des Papstes mit US-Vizepräsident Vance gibt. Vance nimmt in Rom an den Osterfeierlichkeiten teil, wurde im Vatikan bis jetzt allerdings nur von Kardinalstaatssekretär Parolin empfangen, der Nummer zwei nach dem Papst. Dabei hatte Franziskus andere Gäste, wie den britischen König Charles, trotz seines Gesundheitszustands selbst begrüßt. Franziskus gilt als Kritiker der neuen US-Regierung. Er hatte vor allem gegen ihr Vorgehen gegen Migranten deutlich Stellung bezogen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen frohe Ostern und nach den nächsten Nachrichten übernimmt Amir Brecht bei uns hier im Studio.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 2 Uhr mit Thorsten Altenhöhner. Guten Morgen. Nach der von Moskau überraschend angekündigten kurzen Feuerpause hat der ukrainische Präsident Selenskyj im Gegenzug eine Verlängerung um 30 Tage vorgeschlagen. Dies würde Russlands wahre Absichten zeigen, schrieb er im Internet. Sven Hasenklever.
Zuvor hatte der russische Präsident Putin eine 30-stündige Feuerpause bis heute Abend 23 Uhr deutscher Zeit verkündet. Von ukrainischer Seite hieß es darauf, man werde dennoch weiter an mehreren Frontabschnitten beschossen. Auch die EU-Kommission reagierte zurückhaltend auf die Ankündigung aus Moskau. Die Sprecherin für auswärtige Angelegenheiten Hipper erklärte, man müsse zunächst ein tatsächliches Ende der Angriffe sehen. Ihr zufolge könnte Russland den Krieg jederzeit beenden, wenn es wirklich wollte.
Im Petersdom in Rom wurde gestern am späten Abend die Osternachtsmesse gefeiert. Die Predigt von Papst Franziskus las stellvertretend für den erkrankten Pontifex Kardinal Battista Re. Franziskus ermutigte darin, die Menschen Hoffnung zu verbreiten. Aus Rom Ivo Maruschik.
Auch wenn der Schatten des Bösen sich weiter in der Welt ausbreite, das Licht leuchte nur langsam auf, das sei eben der Stil Gottes. Auch für heute, für die große Ostermesse auf dem Petersplatz, hat Franziskus einen Vertreter benannt, um sich nach seiner schweren Lungenentzündung zu schonen. Allerdings wird in Rom damit gerechnet, dass er zumindest am Ende der Messe beim traditionellen Segen Urbi et Orbi selbst anwesend ist. Das Sprechen fiel ihm zuletzt immer noch schwer.
Der Iran und die USA haben bei ihren indirekten Verhandlungen über das umstrittene Atomprogramm Teherans offenbar Fortschritte erzielt. In einer Woche sei im Oman ein drittes Treffen mit dem US-Sondergesandten Witkoff geplant, teilte der iranische Außenminister Araghchi in Rom mit. Dort hatte es gestern Gespräche unter Vermittlung des Oman gegeben. Die US-Regierung verdächtigt das iranische Regime, den Bau einer Atombombe voranzutreiben und verlangt deshalb den Stopp der Anreicherung von Uran. Der 1. FC Union Berlin hat sich den Klassenerhalt in der Fußball-Bundesliga durch ein 4:4 gegen Stuttgart vorzeitig gesichert. Außerdem spielten München Heidenheim 4:0, Leipzig Kiel 1:1, Bremen Bochum 1:0, Freiburg Hoffenheim 3:2 und Mainz Wolfsburg 2:2. In der dritten Liga gewann Energie Cottbus zu Hause mit 1:0 gegen Viktoria Köln. In der Finalserie um die deutsche Eishockeymeisterschaft verloren die Eisbären Berlin am Abend.